Gut, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Segeln für Nerds, die Aero- und Hydrodynamik am Schiff. Ein klein wenig Einführung in das, was ich so in meiner Hobbywelt mache, wenn ich auf Schiffen unterwegs bin und also ein bisschen darauf gucken, was passiert da eigentlich so, wenn wir da mit Luft und Wasser unterwegs sind, wenn wir da ein bisschen fahren wollen. Zur Einführung so ein ganz klein bisschen Introduction, was ich eigentlich mache. Ihr kennt mich vielleicht hier vom Event, dass ich die ganze Zeit an der Bar stehe. Dafür bin ich Head of Bar hier unterwegs. Aber in meiner Ausbildung bin ich eigentlich Astrophysiker und bin als Teamleiter am Jugendforschungszentrum hier in Heilbronn unterwegs. Das heißt, da kommen Schülerinnen und Schüler zu mir vorbei, machen Projekte zu allen möglichen Dingen und Naturwissenschaften. Und manchmal bin ich dann auch mal in meiner Freizeit mit Schiffen unterwegs. Ich bin da so ein kleiner Freizeitkapitän, skippere dann mit Segeljachten über das Meer, nehme da gelegentlich auch Menschen mit, auch schon mal Leute von Code for Heilbronn oder Leuten, die bei mir im Jugendforschungszentrum sind. Fahren wir zum Beispiel ein bisschen drum, ziehen Wasserproben da unterwegs, haben ein Mikroskop an Bord, haben mal so ein Bordlabor und so betrieben, gucken, was da so alles in der Ostsee zum Beispiel unterwegs war. Das ist aber nicht alles, was ich mit Schiffen zu tun habe. Ich habe noch einen Bruder, der leitet auch so eine ähnliche Einrichtung in Nordrhein-Westfalen, das Science College in Overbach. Der hat sich jetzt frisch eine Segeljacht für seine Science College-Geschichte gekauft. Da werden dann auch Schüler hingehen und so eine Segeljacht mal restaurieren. Das wird also technisch sehr anspruchsvoll. Und ganz gelegentlich findet ihr mich mal auf der Brücke von solchen etwas größeren Schiffen auch, wenn es darum geht, wenn ich mal so ein Trainingsseminar mache und es darum geht, so ein Schiff mal zu navigieren und zu gucken, was da so alles unterwegs ist. Das zur kurzen Einführung. Jetzt wollen wir aber ein bisschen mal in die Physik gehen und schauen, was passiert eigentlich, wenn ich mit einer Segeljacht unterwegs bin? Auf was muss ich da denn so achten? Denn vielleicht können wir das so ein bisschen rausarbeiten. Da sind so ein paar kleine Tricks dabei. Vieles ist einfacher als Autofahren, manches aber echt unintuitiv, was einem da so an Physik begegnen kann. Wir fangen mal mit was ganz Einfachem an. Warum schwimmt überhaupt so ein Schiff? Das ist eine Frage, die meistens schon geklärt ist, wenn Menschen im Unterricht unterwegs waren in der Physik und sich ein bisschen was mit Auftrieb beschäftigt haben. Für uns ist bei Schiffen aber wichtig, es gibt zwei Arten von Auftrieb. Der eine Art von Auftrieb, das ist statischer Natur. Das kennt ihr, wenn ihr zum Beispiel im Toten Meer schwimmt, da habt ihr einfach eine Dichte, die geringer ist als das, wo ihr unterwegs seid. Ihr könnt einfach schwebend im Wasser sein. Ihr habt Bojen, die im Wasser unterwegs sind. Und wenn wir mal ganz kurz über den Tellerrand gucken, dann gibt's auch Luftschiffe. Das sind also Fahrzeuge, die von ihrer Gesamtdichte leichter sind als die umgebende Luft. Die können auch entsprechend schweben. Das sind alles Beispiele für statischen Auftrieb. Es kann euch aber auf dem Wasser auch passieren, dass wir dynamischen Auftrieb haben. Das ist eine Form von Auftriebskräften, die mit der Bewegung des Fahrzeugs zu tun hat. Ihr kennt sicherlich solche Tragflächenboote, die unterwegs sind. Die erreichen teilweise echt wahnwitzige Geschwindigkeiten, wenn die da auf dem Wasser unterwegs sind. Das geht sowohl mit Motorbooten, aber heutzutage auch mit Segeljachten. Da unten, das ist eine moderne Segeljacht aus dem America's Cup. Die erreicht locker 80, 90, 100 Stundenkilometer auf dem Wasser, weil der Rumpf komplett aus dem Wasser rausgehoben wird mit sogenannten Foils und damit der ganze Wasserwiderstand effektiv verloren geht. Echtspeed unterwegs, vielleicht habt ihr auch bei ganz modernen Geschichten mal solche Wingfoil-Geschichten gesehen, wo Leute so mit Pumpbewegungen übers Wasser gehen und wo unten so Foil-Geschichten angebaut sind. Das klappt mittlerweile sogar mit Muskelbewegungen, solche Sachen auszuführen. Das ist dynamischer Auftrieb. Wenn wir auf einer Segeljacht unterwegs sind, haben wir in aller Regel mit statischem Auftrieb zu tun. Das heißt, es ist ein Boot, das einfach nur schwimmt, indem es einfach in der Summe leichter ist als das Wasser, was es verdrängt. Das kennt ihr aus der Schule hoffentlich noch, das sogenannte archimedische Prinzip. Jedes Objekt, das ihr in Wasser eintauchen lasst, das verdrängt ein gewisses Volumen an Flüssigkeit. Dieses verdrängte Volumen hat irgendwie eine Gewichtskraft. Und die Auftriebskraft entspricht exakt demjenigen, was da verdrängt wird. Einfachstes Beispiel, ihr verdrängt 3 Liter Wasser, das wiegt 3 Kilo. Dann entsteht eine Auftriebskraft von 3 Kilo an dem Objekt. Ist das Objekt schwerer als 3 Kilo, kann es noch nicht schwimmen. Aber hätte man da jetzt irgendwas reingehangen, was jetzt weniger wiegt, als es verdrängt, dann habt ihr einen Körper, der schwimmt. Das ist das elementare Prinzip einfach für ein Schiff, wenn es unterwegs ist. Wenn man das jetzt für ein Schiff konkret berechnen will, haben wir natürlich normalerweise nicht einfach so einen Block oder irgendwelche einfachen geometrischen Formen. Dafür benutzt man den sogenannten Lateralplan. Das ist eigentlich eine technische Zeichnung, wo man die ganzen Formen sehen kann, was sich bei einem Schiff über und unter Wasser befindet. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel von einem relativ alten Yachtboot, was unterwegs ist, ein Langkieler. Das heißt, hier oben ist so eine Wasserlinie eingezeichnet. Alles, was da drunter ist, ist unter der Wasseroberfläche, verdrängt also Wasser. Alles hier drüber, das gehört immer noch zum Boot dazu, steht aber über das Wasser bei Designgewicht hinaus. Solche Pläne kommen noch ein paar Mal in diesem Talk vor. Man kann sich da immer schön orientieren, was hat man eigentlich für ein Schiff vor sich. In dem Fall hier ist es ein langgezogener Kiel, der da was verdrängt. Denkt aber dran, es gibt auch komplett andere Designs von Yachten. Hier neben ist zum Beispiel eine sogenannte Kielbombe. Das ist ein ultraschweres Bleigewicht, was man unten durch ein Schiff durchzieht. Da geht es darum, dass dieses Schiff zum Beispiel auch nicht umkippt. Das brauchen wir also gleich nochmal. So viel zu dem Wort. Das sind Lateralpläne. Kriegt ihr von jedem Schiff, das irgendwie da draußen rumfährt. Die werden vermessen, einkalkuliert. Danach richtet sich das Ganze so ein bisschen. Keine Panik, wir werden es heute nicht berechnen. Wir halten es relativ kurz und gucken mal, was wir damit machen. Diese ganzen Konstruktionen helfen uns jetzt erstmal zu verstehen, warum so ein Schiff nicht umkippt. Ich habe mal das einfachste Schiff hier mitgebracht, was wir haben. Das ist so ein kleiner Quader. Den kann man einigermaßen verstehen, was da mathematisch, physikalisch passiert. Ich bin mal hier außen bei einem ganz gewöhnlichen Quader, viereckig, der einfach klotzwaagerecht im Wasser liegt. Da sind zwei Punkte markiert. Hier oben, das G, das ist der sogenannte Gewichtsschwerpunkt. Das ist sowas wie der geometrische Mittelpunkt von allen Sachen, aus denen dieser Schwimmkörper besteht. Geometrischer Mittelpunkt, weil es geometrisch gleichmäßig ist. Könnt ihr berechnen, hier also der Mittelpunkt von dem ganzen Block ist G. Der andere Part hier unten ist B. Das ist das Auftriebszentrum. Das ist der Mittelpunkt von dem gesamten verdrängten Wasser. Und ihr seht jetzt, da oben guckt so ein bisschen was raus. Deswegen unterscheiden die sich hier in ihrer Höhe ein klein wenig. G ist höher, B ist tiefer. Und damit können wir erklären, warum so ein Block stabil im Wasser ist. Nehmen wir mal für einen kleinen Moment an, das ist so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, liegt so ein bisschen schief im Wasser. Dann passiert Folgendes. G, der Massenschwerpunkt, hat sich relativ zu dem Block nicht verändert. Der bleibt immer noch am selben Ort. Aber dieses B gerät in Bewegung. Ihr nehmt hier die Fläche oder das Volumen, was unter Wasser liegt. Ihr seht, das geht jetzt hier schräg rein. Und deswegen liegt dieser Punkt plötzlich nicht mehr auf dieser Mittelachse. Der liegt leicht an der Seite daneben hier. Und das ist für die Physik relevant, denn das heißt, ihr habt hier einen Gewichtsschwerpunkt, der nach unten zieht. Und ihr habt hier leicht seitlich versetzt einen Auftriebszentralpunkt, der nach oben drückt. Das eine geht runter, das andere geht leicht zur Seite versetzt nach oben. Da entsteht ein Hebelarm, ein aufrichtendes Moment, der diesen Block, wenn er denn schräg drin liegt, wieder in die Waagerechte zurückbringen würde. Das heißt, dieser Körper würde oben die Gleichgewichtslage, wo er waagerecht ist, so ein bisschen hin und her pendeln. Man kann das mathematisch konstruieren, hier mit so einem sogenannten Metazentrum. Ne? Aber ihr seht, B geht seitlich nach oben und will diesen Block wieder aufrichten. Das passiert physikalisch. Das können wir in der Bootstechnik ausnutzen auf zwei Weisen. Ihr habt diesen Block gesehen. Das ist ein sogenannter formstabiler Schwimmkörper. Der richtet sich auf allein wegen seiner Form. Nur weil das ein Rechteck ist, würde sich das wieder hinrichten. Das, was man bei Schiffen aber häufiger macht, um das weiter auszunutzen, ist Gewichtsstabilität. Ich baue da tief unten, hier unten noch eine Kielbombe rein, und ziehe mit einem fetten Bleigewicht hier unten den Schwerpunkt massiv nach unten. Dann kriege ich einen tiefen Schwerpunkt und den kann ich natürlich ausrechnen. Und der Mittelpunkt von dem ganzen eingetauchten Volumen vom Boot, das liegt jetzt sehr weit außen plötzlich, das ist dieser A für Auftrieb hier. Und der Hebelarm zwischen den beiden Kräften ist viel, viel größer als bei so einer Formstabilität. Entsprechend ist so ein Boot hier super stabil im Wasser plötzlich, weil ich einen viel größeren Hebel habe, der ein aufrichtendes Moment erzeugt. Bei formstabilen Booten gibt es natürlich auch noch andere Varianten. Wenn ich unten keine Kielbombe habe, dann kann man das auch berechnen. Es kommt aber das Gleiche raus. Ihr habt den Schwerpunkt dann höher liegen. Dann baut man hier unten nur so einen Hohlkiel oder sowas ein. Da ist kein Bleigewicht. Aber ihr seht, hier ist ein Hebelarm bei den beiden Kräften, die das Ganze aufrichten wollen. Das ist der Grund, warum ein Schiff nicht umkippt. Formstabil oder gewichtsstabil. Die beiden Möglichkeiten haben wir. Das können wir jetzt noch ein bisschen analysieren, ein bisschen aufbauen, denn dieser B-Punkt, wo der Auftrieb ansetzt, der variiert natürlich je nach Winkel. Das muss ich für alle möglichen Kängungslagen durchrechnen und da bekomme ich eine Kurve raus. Ich kann berechnen, wie groß dieser Hebelarm ist, wie groß dieses aufrichtende Moment ist, in Abhängigkeit davon, wie weit das Schiff zur Seite gedrückt wird. Steht das Schiff komplett senkrecht waagerecht, dann kriege ich kein aufrichtendes Moment. Die sind ja genau untereinander. Punkt. Je weiter ich die jetzt aber auseinander drücke, dann wird dieser Hebelarm größer, bis ich irgendwann so einen richtig schönen 90-Grad-Winkel habe, der das Schiff aufrichten will. Gehe ich weiter, wird dieser Hebel plötzlich überdreht, wird wieder kleiner. Das heißt, plötzlich gibt es hier auch eine Stabilität, die wieder gegen Null geht. Hier hinten verliere ich das aufrichtende Moment und hier ist sogar ein Minus. Wenn ich das Schiff zu weit durchdrücke, dann will das plötzlich kopfüber stehen, das Schiff kentert. Das heißt, da kann ich mathematisch rauskriegen mit Physik, ab wann das ungefähr passiert. Und das sind sogenannte Stabilitätskurven. Kriegt ihr auch für jedes Boot raus, könnt ihr berechnen für verschiedenste Fälle, die ihr habt. Beispiel, ihr habt hier in Blau so ein ganz typisches Segeljachtboot. Das hat hier eine Endstabilität von ungefähr 130 Grad. Ja, wenn da hinten so eine Bleibombe ist, die als Gegengewicht ist, dann kann ich das Boot flach aufs Wasser drücken. Es würde sich immer noch aufrichten. Ich könnte sogar den mit dem Mast ins Wasser versenken. Es wird immer noch hochgehen. Erst so bei 120, 140 Grad würde es erst kentern. Andere Boote, zum Beispiel ein Katamaran oder sowas, die sind am Anfang super steif. Die kriegt man kaum gekippt. Aber wenn sie einmal übergekippt sind, dann gehen sie sehr viel früher in die Lage hier. Wenn Kat einfach mal flach auf dem Wasser liegt, der wird sich nicht mehr aufrichten. Der kentert da schon. Also, das sind Kenterwinkel. So kriegen wir die Stabilitätskurven raus. Jetzt haben wir ein Boot. Es schwimmt. Es macht ein Stehaufmännchen. Es ist also schon unterwegs. Kommen wir zum Teil 2. Wir wollen uns bewegen. Wir wollen vorwärts kommen. Wie können wir das machen? Bei einer Segeljacht relativ einfach. Wir wollen mit dem Wind unterwegs sein. Ich könnte auch einen Motor benutzen. Das benutze ich üblicherweise aber wirklich nur im Hafen. Wenn wir Wind haben, müssen wir ein bisschen gucken, aus welcher Richtung der kommt. Möglicherweise kennt ihr das schon so ein bisschen. Ihr habt hier so ein Boot, das unterwegs ist. Das sind die Fachbegriffe dafür, wie diese Richtungen heißen. Wenn ein Segelboot komplett senkrecht in den Wind steht, nennt man das, es steht im Wind. Da flattern die Segel nur ein bisschen hin und her, da passiert physikalisch relativ wenig. Aber ihr kennt so klassische Segeljachten oder alte Segelschiffe, die vor dem Wind her segeln, die machen ihre Segel auf. Es ist effektiv Widerstand. Segeln lassen sich vom Wind drücken und segeln einfach mit dem Wind weg. Und dann gibt's hier so Zwischenstellen, zum Beispiel halber Wind oder so, wenn der Wind von der Seite kommt. Da gehen die Segel auf so eine halbe Stellung ein. Und dann wird's interessant, weil dann überlagern sich mehrere physikalische Effekte, warum wir vorwärts kommen und mit denen es hier am Ende sogar gelingt, dass wir einen Schritt weit gegen den Wind segeln können. Das gucken wir uns mal ein bisschen detaillierter an, denn diese alten Schiffe kennt ihr wahrscheinlich, Rahsegel, das sind einfach große Bettlaken, die man an einem Mast quer macht und einfach runterhängen lässt. Und das ist Widerstand gegen den Wind, der von hinten kommt. Hat zwei Nachteile. Ich muss mit dem Widerstand mit dem Wind arbeiten. Das heißt, ich kann den Wind nicht überholen. Der muss von hinten kommen. Ich kann auch nur mit dem Wind segeln. Wenn der Wind von vorne kommt, Pech gehabt. Da kann ich nicht hin mit so einem Schiff. Klappt einfach nicht. Erst wenn ich so ein moderneres Segelboot nehme, kann man das verändern. Dann kriegen wir nämlich eine moderne Form, wo die Segel so ein bisschen wie Tragflächen geformt sind. Das ist das exakt gleiche Prinzip, wie ein Flugzeug fliegt. Wir kommen dann gleich nochmal dazu. Dieses Tragflächending, das ist nur nicht waagerecht, sondern steht senkrecht. Ja? Ihr seht das hier so ein bisschen. Das Segel macht alles, was ein Flugzeugflügel macht. Hier unten gibt es einen Überdruck, da hinten einen Unterdruck, weil das schneller an diesem Ding vorbei muss. Bernoullis Theorem kommt gleich auch noch ein paar Mal. Das saugt das Segelschiff so ein bisschen zur Seite. Der Windstrom wird auch so ein bisschen abgelenkt. Das erzeugt durch Impulserhaltung auch wieder Druck zur Seite. Und das heißt, mit diesem Segelboot bin ich nicht mehr darauf angewiesen, den Wind als Widerstand zu benutzen. Ich kann prinzipiell schneller segeln als der Wind. Diese modernen Racing-Yachten, die im America's Cup unterwegs sind mit diesen Foils, da haben wir 12 Knoten Wind und die schießen mit 30 Knoten übers Wasser, problemlos. Einfach weil dieser Auftriebseffekt viel stärker sein kann als so ein Widerstandseffekt, je nachdem, wie gut man sein Segel trimmt. Also, wir können schneller sein als der Wind und mit ein paar Tricks, die wir gleich noch erlegen, können wir teilweise sogar gegen den Wind segeln, also da, wo der Wind eigentlich herkommt. Das können wir uns jetzt ein bisschen noch so vorstellen. Schiffe sind wirklich sowas wie Flugzeuge. Nehmt ein Flugzeug, legt es auf die Seite, taucht das ins Wasser ein. Gucken wir mal, was ich hier sehe. Ich gebe einen Propeller. Gut, das hat ein Schiff auch, hat eine Schraube. Wir können weiter gucken. Hier unten ist eine Tragfläche im Wasser. Ja gut, das hat ein Schiff hier auch. Da ist einmal ein Kiel. Hier hinten ist ein Höhenruder im Wasser. Hat ein Schiff auch, nennt sich Ruderblatt. Hier oben ist eine Tragfläche, cool, nennt sich Großsegel. Und damit ist das effektiv physikalisch sehr, sehr nah beieinander. Ihr könnt euch jetzt überlegen, was einfacher ist, Schiff segeln oder Flugzeug fliegen. Ihr müsst nur immer so dran denken, das Ganze hier passiert auf einer Grenzfläche. Hier oben ist Luft, unten ist Wasser. Die Fluide haben völlig unterschiedliche Dichten und kommen damit auf völlig unterschiedliche Effekte. Das heißt nämlich, um den gleichen Effekt im Wasser zu haben, brauche ich eine viel kleinere Fläche. Das Wasser ist tausendmal dichter als Luft. Brauche ich also nur ein Tausendstel der Fläche vielleicht hier, wenn hier unten was strömt im Vergleich zu etwas, was hier oben in der Luft strömt. Deswegen kann man Ruder und Kielblätter klein machen und die Segel brauchen wir echt groß. Ja, das ist also eine Mediengrenze, wo wir da unterwegs sind. Oben Luft, unten Wasser, zwei Fluide und wir haben sehr viel Spaß, wenn die Medien aufeinandertreffen, Wellen machen und Wind hinterhergeht. Dass das bei uns auf dem Segelboot auch relativ interessant ist, sieht man auch, wenn man solche Racing-Sachen ein bisschen auf dem Schiff hat. Auf jedem Segelboot gibt's Anzeige, ob die Strömung am Segel noch anliegt. Da sind Strömungsanzeiger eingebaut, sogenannte Trimfäden heißen die auch schon mal. Damit kann man gucken, ob diese Luftströmung, die am Segel anliegt, wie bei einer Flugzeugtragfläche noch glatt anliegt oder ob da irgendwo Strömungsabrisse sind. Ich weiß nicht, ob ihr Pilotenscheine habt, ob ihr Microsoft Flight Simulator spielt oder sowas. Strömungsabriss heißt, es gibt plötzlich keinen Vortrieb mehr am Segel. Ein Flugzeug würde abstürzen, ein Segelboot verliert den Vortrieb. Also, es hat ein physikalisches Interesse daran, dass diese Trimfäden möglichst parallel zum Segel rauswehen, damit eine glatt anliegende laminare Strömung da ist, damit ich eine Tragfläche benutzen kann. Ist also super easy in der Physik an der Stelle. Das können wir jetzt benutzen. Jetzt kommen wir zum Trick, wie wir gegen den Wind segeln. Ihr habt zwei Fluide. Das untere ist Wasser, das obere ist Wind. Gucken wir uns mal an, was passiert. Der Wind kommt hier von oben und ich habe hier, ich hoffe, man kann es erkennen, hier das Segel. Das ist dieses Teil, was hier unterwegs ist. Und damit bekommt ihr Kräfte, die wirken. Einmal passiert hier vorne ein Vortrieb, der das Boot zur Seite machen will. Das ist die resultierende aus allen Kräften, die da sind. Ihr habt hier hinten aber auch einen Kiel im Wasser. Der Kiel, das ist eine riesige Tragfläche im Wasser, die kann sich nicht einfach zur Seite bewegen. Das Ding will vorwärts und rückwärts durchs Wasser, damit das den Weg des geringsten Widerstands geht. Das heißt, das Schiff zerlegt über den Kiel im Wasser die Sogkraft, die hier über das Segel kommt. Also wenn das die Tragfläche ist, dann will das ja eigentlich hier hinaus zur Seite. Kann es aber nicht. Und der Kiel selektiert durch die Summe seines Widerstandes einfach hier die Richtung, die nach vorne weggeht. Weil es zur Seite gesogen wird und über den Kiel dann nach vorne gedrückt wird. Und das ist der Trick, wie ich gegen den Wind segeln kann. Das ist dann ein sogenannter Am-Wind-Kurs. Das funktioniert natürlich nur auf bestimmten Kursen. Wenn ich jetzt zu hart in den Wind gehe, bricht das auch wieder zusammen. Und das bedeutet, man kann das für alle Richtungen durchrechnen. Mit verschiedenen Segelkonfigurationen, dann bekommt ihr solche Diagramme. Ihr könnt sehen, hier hinten sind verschiedene Boote mit verschiedenen Segelkonfigurationen eingezeichnet. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier so ein Monohull hier habe und da sind 20 Knoten Wind und ich mache einen Spinnaker auf, dann kann ich hier unten so, wenn der Wind von hinten kommt, was ist das hier, 12, 13 Knoten Fahrt oder sowas erwarten bei so einem Ding. Ihr seht auch, wenn ich irgendwie ein Schiff habe und hier einen Wind habe, der von der Seite kommt, Da habe ich auch schon solche Saugeffekte, Antriebseffekte drin. Da kann ich sogar noch schneller werden. Ich bin also auf Kursen, die nicht vorm Wind sind, noch schneller unterwegs. Und hier oben seht ihr in dem Segel, wenn ihr gegen den Wind kommt, da gibt es sowas wie eine Grenze, wo diese Kurve aufhört. Ist meistens so bei 45 Grad, schafft aber meistens in der Praxis eher 50. Ich weiß nicht, was ich mit Jascha geschafft habe letzten Sommer. Ich glaube, wir sind so bei 55 gelandet oder so. Wir haben es nicht besonders trainiert oder so. Da kann ich hier so im 45-Grad-Winkel gegen den Wind gehen. Ja, und wenn ich dann einfach Zickzack-Kurs gegen den Wind mache, dann kreuze ich und komme auch dahin, wo der Wind herkommt. Das ist der Trick, wie ich gegen den Wind segeln kann. Jetzt bin ich unterwegs und jetzt sind wir aber im Wasser unterwegs und da gibt es ein paar Probleme. Insbesondere erzeugen wir da oben Wellen. Diese Trennschicht der Medien ist nicht gleichmäßig, sondern die gerät in Bewegung. Da entstehen sehr große Wellen. Ihr habt das bei großen Containerschiffen so gesehen. Das sind riesige Bugwellen unterwegs. Das heißt, hier vorne entsteht eine Bugwelle. Das Schiff selber ist meistens in einem Tal und ein bisschen später entstehen Heckwellen. Wie groß diese Wellen sind, hängt auch ein bisschen davon ab, wie schnell ihr unterwegs seid. Es gibt einen besonderen Fall, der entsteht, wenn die Welle genau so lang ist wie euer Schiff. Dann habt ihr genau diese Situation hier. Vorne ist ein Wellenberg, in der Mitte geht es runter und hinten ist es wieder drin. Das heißt, euer Schiff hängt wunderbar wie so ein Hängebauchschwein zwischen diesen beiden Bergwellen. Es passiert Folgendes. Ihr macht einen Motor an. Ihr wollt noch schneller werden. Was wird passieren? Ihr wollt noch mehr, ihr holt mehr aus den Segeln raus. Ihr macht einen Motor dazu. Es bewegt sich schneller. Dann wird auch die Bugwelle größer. Das ist blöd. Weil wenn eine Gegenkraft immer größer wird, je stärker ihr dagegen drückt, dann bringt euch das nichts mehr. Ihr müsst nur noch immer anstrengen, dann einen Wellenberg hoch. Und das bedeutet, es gibt eine Grenzgeschwindigkeit, die ihr maximal erreichen könnt mit diesem Schiff. Solange ihr keine Tragflächenboote oder sowas macht oder in Gleitfahrt geratet mit so 5000 PS Motorbooten oder so. Diese Grenzgeschwindigkeit ist relevant, weil die limitiert uns auf dem Wasser. Außer ich mache solche Foils und sowas dran, die kann ich berechnen. Es gibt eine Relation für wie lang und wie groß diese Wellen sind. Die haben was damit zu tun, welche Gravitation und welche Länge nun so sind. Das ist eine Dispersionsrelation. Und man sieht, je länger das Schiff ist, das ist eine Wurzelfunktion, umso schneller kann ich werden. Das begegnet euch auf dem Wasser jeden Tag. Der Begriff heißt, Länge läuft. Längere Schiffe sind schneller. Auf unserer Segeljacht im Sommer waren wir ungefähr so bei 7,5 Knoten mal Spitze unterwegs. Das ist so ein 12-Meter-Boot gewesen. Da war das ausgereizt. Selbst wenn eine Windböe kommt, sind wir nicht schneller geworden. Genau aus diesem Effekt. Da ist eine Limit. Ende. Da kommen wir nicht drüber. Hätten wir uns eine 20-Meter-Yacht gechartert, wären wir weitergekommen, wären wir schneller unterwegs gewesen, hätte das weitergeklommen. Haben wir Containerschiffe, die sind riesig lang, die kriegen locker 20 Knoten drauf. Flugzeugträger hier mit Atomreaktoren, die schaffen vielleicht irgendwann mal 35 Knoten, haben also ordentlich Speed. Das hat aber was damit zu tun, dass das einfach verdammt große Schiffe sind. Größere Schiffe sind schneller. Und das sollte man sich immer merken, man kommt mit dem Segelboot also nicht gegen ein Containerschiff an. Jetzt sind wir unterwegs und jetzt kommen wir in den dritten Teil. Wir sind am Fahren und jetzt wollen wir auch noch den Kurs halten. Wir wollen irgendwann an einem Ziel ankommen. Das heißt, wir müssen lenken. Der Wind wechselt die Richtung, das Wasser strömt, Wellen schlagen über uns ein. Was passiert? Grundsätzlicher Merksatz, Schiffe sind keine Autos. Größter Grund, warum Menschen im Bootsführerscheinprüfungen durchfallen, ist, weil sie das lenken, als ob es ein Auto wäre. Nur weil das Ruder gerade liegt, heißt das noch lange nicht, dass das Schiff auch geradeaus fährt. Wenn man rückwärts fährt, wird das noch viel lustiger, was da für Effekte auftauchen. Nickende Personen haben einen Bootsführerschein. Ne? Wunderbar. Ja, sehr gut. Ja, also nur weil das Ruder in eine bestimmte Richtung zeigt, heißt das wirklich nicht, dass ihr in diese Richtung geht. Ein paar Effekte davon können wir beim Segeln selbst in der einfachsten Konfiguration sehen. Das hat was damit zu tun, wo die Kräfte wirken. Ihr habt einmal Kräfte, die im Wasser unterwegs sind. Das ist das untere Medium. Das ist der sogenannte Lateraldruckpunkt. Das ist der geometrische Mittelpunkt von allem, was im Lateralplan unter Wasser ist. Es gibt aber auch einen Punkt, wo die ganzen Segelkräfte im Mittel angreifen. Das ist der Mittelpunkt von all den Segeln, die oben über Wasser sind. Und die Dinger sind nicht zwingend symmetrisch angeordnet. Ihr seht gleich, was das bedeutet. Gucken wir uns das mal hier an im Lateralplan. Ihr habt hier unten ein Unterwasserschiff. Der Lateraldruckpunkt liegt wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte. Das ist der geometrische Mittelpunkt von allem Unterwasser. Und der Segeldruckpunkt, das geometrische Mittel, wo alle Windkräfte gegenbrechen. In der Regel sind die nicht senkrecht übereinander. Es kann passieren, dass der zum Beispiel weiter vorne sitzt oder weiter hinten. Das variiert auch, je nachdem, wie ihr die Segel stellt. Vielleicht habt ihr die Segel weiter aufgemacht. Vielleicht habt ihr die Segel höher gehisst. Vielleicht ist irgendwas anderes. Vielleicht ist das Segel mit mehr Bauch unterwegs. Dieser Punkt wandert. Der ist dynamisch. Und das bedeutet, hier hinten ist wieder ein Hebelarm unterwegs. Genauso wie wir am Anfang das Schiff hatten, das sich aufrichten will, habt ihr jetzt plötzlich einen Hebelarm zwischen vorn und hinten. Segeldruckpunkt vorne will nach da, Lateraldruckpunkt unten will das Schiff an der Position aber halten. Und das heißt, das Schiff wird plötzlich nach links und rechts weggehen, je nachdem, wie der Wind steht. Selbst wenn das Ruder mittschiffs gerade liegt. Das hat auf dem Schiff sogar zwei Begriffe, nämlich Luv und Leegierigkeit, weil man das üblicherweise sogar als Sicherheitsfeature benutzen kann. Wenn ihr mal auf dem Schiff unterwegs gewesen seid, da gibt es sogenannte Patenzhalsen. Die Segel müssen immer einen bestimmten Winkel zum Wind haben. Und wenn ich mit meinem Achterschiff plötzlich mich gegen den Wind verdrehe und das Segel schlägt wie wild um, das ist tödlich zum Teil, was da passiert. Das will man nicht. Deswegen ist Leegierigkeit häufig unerwünscht. Ich möchte, dass wenn irgendwas schief geht, Person am Ruder wird bewusstlos, was weiß ich, dass sich das vielleicht sogar ein bisschen in den Wind hineindreht. Es gibt das auch in überzogener Form, dann nennt man das Sonnenschuss. Ne? Aber man kann damit das Boot ein bisschen trimmen. Jascha hat das am letzten Tag sogar gemerkt. Da haben wir mal ohne Vorsegel gesegelt, nur mit dem Groß. Und da hast du gemerkt, du musst auf dem Ruder ständig Kraft halten, um geradeaus zu bleiben. Du hast eine ständige Ruderkraft bemerkt. Und das können wir auch sehen. Ihr könnt das auch ein bisschen zerlegen, wenn hier so ein Segel ist. S, Segeldruckpunkt, L, Lateraldruckpunkt. Es gibt immer Momente, die nach vorne in den Wind drehen wollen. Es gibt immer Momente, die vom Wind wegdrehen wollen. Je nachdem, wie sie sich in der jeweiligen Situation verhalten, kommt halt raus, ob ihr gerade bleibt oder links oder rechts. Punkt ist aber, das muss sich nicht zu null aufsummieren. Es kann sein, dass es so getrimmt ist, dass da immer eine Kraft übrig bleibt. Und das ist genau das, was Jascha im Urlaub gesehen hat. Du musst dieses Ruder ständig so ein bisschen vom Wind eigentlich wegdrehen, um den Kurs zu halten. Und das ist genau diese Ruderkraft, die da passiert durch Lee- und Luv-Gierigkeit. Ihr müsst also immer dynamisch darauf reagieren, was da unterwegs ist. Und ihr könnt absolut nicht darauf vertrauen, dass ein gerade stehendes Ruder euer Schiff gerade laufen lässt. Es wird später noch ein bisschen komplizierter. Das Wasser kann auch strömen. Wenn wir nicht auf der Ostsee gewesen wären, sondern auf der Nordsee, da gibt es Gezeitenkräfte, da bewegt sich das Wasser selber plötzlich mit 4 Knoten mal durch die Gegend. Im Worst Case sind wir auf der Elbe, wo das in die Nordsee geht, da strömt das einfach als Fluss. Und das kann sogar sein, dass wir gegen diese Strömung gar nicht mehr ankommen. Da gibt es richtig wilde Situationen. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch einen anderen Teil, den wir sehr gerne machen, weil ich auch gerne mal auf diesen großen Schiffen halt unterwegs bin und insbesondere, wenn man damit in Häfen fährt oder Kanälen, da passieren wirklich witzige Sachen. Ich habe eben schon erwähnt, es gibt diesen Bernoulli-Effekt, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle irgendwie aus der Schule. Ihr nehmt irgendwie ein Blatt Papier und pustet über die Oberkante hinweg und dann hebt sich das Ganze plötzlich an. Das bedeutet, das wird nach oben gesogen. Physikalisches Prinzip dahinter, wenn sich irgendwo die Strömungsgeschwindigkeit erhöht von einem Medium, dann sinkt der Druck da drin. Oder ein bisschen Anspruch oder ein bisschen einfacher formuliert, da wo es schneller strömt, dahin geht auch der Sog. Ja, ihr werdet dahin gesogen, wo es schneller strömt. Bestes Beispiel ist, nehmt irgendwie so Papierstreifen, pustet dazwischen durch, die werden aufeinander zugehen. Seht. Und das passiert bei Schiffen auch. Wenn ihr nämlich da nicht einen freien Ozean unter euch habt, sondern einen Kanal, der unter eurem Boden vielleicht nur 1-2 Meter Platz hat, dann strömt das Wasser da auch schneller. Stellt euch mal vor, ihr fahrt so ein Ozeanriesen, Containerschiff, 200 Meter lang. Das hat so einen Tiefgang von vielleicht 10, 12 Metern. Der Kanal ist aber nur 14, 15 Meter tief. Dann wird das gesamte Wasser, was jetzt da verdrängt wird, plötzlich von hier vorne super schnell an dem Schiff vorbeigedrückt und kommt hinten wieder raus. Ja, es strömt hier plötzlich sehr schnell. Es strömt schneller und wird deswegen nach unten gesogen. Das sogenannte Squat-Effekt. Ihr könnt ein Schiff tiefer legen ins Wasser, wenn ihr im Kanal seid und einfach Gas gebt. Das kann erwünscht sein, das kann unerwünscht sein. Wenn in eurer Seekarte drin steht, cool, ich habe 11,80 Meter Tiefgang, auf der Karte habe ich aber 12,40 Meter Wassertiefe. Cool, ich gebe mal Gas, soll klappen. Pech gehabt, ihr werdet runtergezogen, ihr sitzt auf Grund mit dem Containerschiff. Passiert. Es kann auch nützlich sein, es gibt Fälle, wo man ein Schiff genommen hat, das eigentlich unter einer Brücke nicht durchpasste. Gibt man ordentlich Gas. Und die haben es geschafft, damit die paar Zentimeter zu gewinnen, die man brauchte, um da durchzugehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches Schiff es war. Ich meine, es steht im Wikipedia-Artikel zu dem Effekt. Mal reingucken, man kann das in beide Richtungen also benutzen. Je nachdem, wo ihr seid, nützlich oder weniger nützlich. Aber auch hier gilt, das passiert nicht nur in einer Dimension, vorne, hinten und nach unten, sondern auch zur Seite. Euer Kanal, wo so ein Schiff fährt, der ist meistens nicht unendlich breit und ihr habt irgendwo eine Schiffsbordwand, die möglicherweise auch sehr nah an eine Hafenmauer vielleicht mal rangeht. Oder ihr fahrt im Mittellandkanal oder auf dem Neckar hier und da ist dieser Hafenkanal, wo ihr unterwegs seid. Habt ein Binnenschiff, was da unterwegs ist, fährt sehr nah am Ufer entlang. Vielleicht ist das Ufer sogar so flach ansteigend. Dann kommt der gleiche Effekt, nur nach links und rechts. Weil wenn ihr sowas habt und hier am Rand ist wenig Platz und ihr verdrängt hier was, dann strömt das Wasser am Ufer plötzlich wahnsinnig schnell. Das habe ich mal gehabt, als ich mit dem Kajak unterwegs war auf dem Rhein. Ich bin ganz am Ufer gepaddelt, wo auch so flach ansteigend war, und kommt so ein Kreuzfahrtschiff vorbei und ich sitze plötzlich auf Grund. Da verliert der Rhein mal eben 20, 30 Zentimeter Pegel, weil da ein Kreuzfahrtschiff vorbeifährt. Mitten im Fluss sogar. Also das wirkt sich echt auf. Ich habe mich erst gefragt, was los ist. Und dann erinnert man sich wieder dran, ja cool, hier passieren witzige physikalische Effekte. Auf dem Kajak nicht so schlimm. Man wird wieder überspült nach einer kurzen Zeit, geht wieder hoch, weiter geht die Fahrt. Das ist Kunststoff, passiert nichts. Wenn ihr mit Containerschiffen unterwegs seid und das sind Metall- oder Betonwände, wird es halt irgendwann teuer. Wenn ihr richtig Pech habt, dann habt ihr eventuell auch mal ein Containerschiff, das in einem Kanal unterwegs ist und ein bisschen mehr Probleme hat. Da gab es auch ein bisschen Einfluss dann mit Wind und dergleichen. Aber wenn ihr einmal unterwegs seid und ihr seid zur Seite gedriftet worden und dieser Effekt beginnt, euch weiter zur Seite zu ziehen, dann rammt er halt irgendwann auch den Kanalwand. Ist hier passiert, das war die Ever Given im Suezkanal. Ich glaube, ihr habt alle noch die Nachrichtenbilder im Kopf so ein bisschen. Strömungen um große Schiffe können echt witzige Phänomene nach sich ziehen. Und deswegen mag ich das so gerne, weil man diese Sachen einfach da sehen kann. Das war jetzt eine wunderbare Kurzeinführung in das, was da alles auf dem Segelboot passiert und vielleicht auch bei größeren Schiffen. Falls ihr jemals aufs Wasser kommt oder ihr schon mal segeln wart, ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Segelturn. Denkt dran, ihr seid da eigentlich auf einer schwimmenden Physik-Plattform unterwegs. Viel Spaß beim Segeln. So, und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Ich habe den Talk ja als 60 Minuten eingestellt. Ich weiß nicht, ob wir Publikumsfragen, Mikrofon oder sowas haben. Dann nehmen wir hier die Mikrofone, dann machen wir mal eins an und gucken, ob das funktioniert. Und wir fragen mal, ob es Fragen gibt. Oder Urlaubsanmerkungen von Jascha oder sowas. Ich habe gehört, du wolltest nächstes Mal ein größeres Boot haben. Gut, ja, fragen wir einfach mal, ob es Fragen gibt. Noch hat sich keiner gemeldet.
Gibt es denn Fragen? Sieht nicht so aus.
Dann brauchen wir den Teil auch nicht. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne DHCP. Kommt bei der Bar vorbei und vielleicht ja mal irgendwann auf dem Schiff.